Ich bin der Stefan und Vater einer dreijährigen Tochter namens Toni.
Ich bin Florian und bin der Vater einer dreijährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Also da gab es dann quasi für jede Zyklusphase eine Farbe und dann wusste der Papa, oh, zwar vor der Periode, eine zur Periode, ich halte mich jetzt mal zurück und schaue mal, was sie brauchen. Vielleicht sagen sie, was sie brauchen, aber ich, ja.
Willkommen beim Vaterkater, unserem Podcast über das Glück und Scheitern als Vater. Ich bin der Stefan, mir gegenüber sitzt der
Florian.
Der Florian ist noch immer hin und weg, lacht über beide Ohren und kann sein Glück nicht fassen, weil wir haben gerade mit der Sandra Langschwert telefoniert. Folge 3 unserer Serie mit Hormonen streite ich nicht.
Und die Sandra ist Expertin für das Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen und die dritte Folge dazu eben rauskommt. Und ich fühle mich richtig beraten. Also ich habe da Infos gekriegt und ich glaube, das sollte euch jetzt echt alle anhören.
Dann rufen wir die Sandra gleich mal an. Wir haben sie schon angerufen.
Ja, das Stefan, da musst du jetzt irgendwann einen Schnitt setzen. Das geht's. Also ich sage, jetzt geht sie alles aus. Ich mag ja unsere Hopperlass eigentlich immer ganz gern.
Sandra, bitte kommen.
Na, Sandra ist gekommen und hat mir zumindest so viele Tipps gegeben, mit denen ich jetzt so freudig nach Hause laufen werde. Hört euch das an. Ich glaube, das ist das wirklich wert. Also.
Sandra, hallo?
Ja, hallo Sandra, Stefan ist da. Servus.
Hello.
Hallo. Mir gegenüber sitzt der Florian.
Grüß dich.
Servus, hörst du uns beide gut?
Ja, ich beide gut. Ja,
das super, passt, das passt. Ist schon mal die beste Voraussetzung.
Super, weil wir haben, also kurz zum Setting, wir sitzen uns gegenüber und unser drittes Mikro ist immer in der Mitte und du bist laut geschaltener und wir nehmen sozusagen mit dem dritten Mikro dann dich übers Handy auf. Und das funktioniert passt. Eigentlich ganz gut. Und wenn du uns hörst, ist das schon mal super.
Mhm. Yes, für mich aus. Sehr gut.
Du, vielen Dank vorab mal, dass du Zeit hast, uns Ahnungslose aufzuklären über das Thema. Ja, der Florian, erzähl dir mal kurz, was wir bisher gemacht haben. Wir haben schon zwei Folgen gemacht.
Ja, wir haben
jetzt. Ich habe sie gehört.
Super. Und ich fasse jetzt einmal trotzdem zusammen. Also wir haben eben diese zwei Folgen gemacht, also in der Planung eben drei zu machen. Also wir haben begonnen eben zwar ahnungslose Männer reden über das Thema, was wahrscheinlich so ziemlich das hakligste Thema in einer Beziehung oder halt so ist, wo man sich halt hintrauen kann und irgendwie wurde die Folge so sperrig für uns und so schwierig, Themen anzusprechen, weil man sich dauernd fürcht, irgendwo anzurennen, dass man halt so wie viel Chance kann man reden zum Thema, wo man sich nicht wirklich auskennt eigentlich. Und man hat halt trotzdem versucht, diese Mutmaßungen und man glaubt und so halt eben auszusprechen und halt, wo halt dann mehr oder weniger diese Ahnungslosigkeit das Thema war. Und die zweite Folge war dann dazu, wo man halt dann eine Frau, in dem Fall war es meine Lebensgefährtin, dazu angerufen haben und mit ihr geredet haben drüber, so wo man dann sagt, man holt jetzt dann so die Betroffenen eine Seite dazu und versucht irgendwie im Dialog und was da sich halt so rauskristallisiert hat, dass Frauen auch sehr oft nicht wirklich Bescheid darüber wissen, was überhaupt passiert, wie sie sich auf alle auswirkt und dass man halt schon versucht hat, irgendwie Situationen zu erkennen und irgendwie damit umzugehen, um speziell Konflikte zu vermeiden. Weil das und jetzt kommt dann halt jetzt die dritte Folge, wo wir halt einen Profi und einen, der auch aus der wissenschaftlichen Seite kommt, sich damit auseinandersetzt, um vielleicht ein bisschen alle aufzuklären.
Genau, willst du uns mal kurz erzählen, weil du bist, glaube ich, DCM-Ernährungsberaterin und Zyklusberaterin, was genau du in deiner Arbeit machst in dem Bereich?
Ja, voll gern. Kurz zusammengefasst ist, dass meine Reise selbst mit eigenen Themen, Problemen, Symptomen begonnen hat und man nicht ernst genommen wird als Frau. Das hat sich leider nur bedingt geändert. Und ich damals schon während meiner Anstellung die TCM-Ausbildung begonnen habe, im Burnout-Bildungskarenz dann de facto fertiggestellt habe und mich auf das Thema Frauengesundheit spezialisiert habe. Es gab leider damals 2019, 2020 für Nicht-MedizinerInnen keine fungierte Ausbildung. Das heißt, das ist ganz viel autodidaktisch. Mhm. Aber wenn man aus der also im Wirtschaftsstudium kommt, dann kann man Studien lesen und so weiter. Also das war dann so der Beginn meiner Recherche zu diesen ganzen Themen. Und leider gibt die Forschung immer noch zu wenig her, was das Thema betrifft. Und zu mir kommen Frauen, ich sage mal zwischen Anfang 20 bis Ende 40. Also bei mir ist abgedeckt von, ich möchte die Pille absetzen über Kinderwunsch, der Zyklus nach einer Schwangerschaft bis hin zur Perimenopause de facto alles dabei. Und es geht darum, dass man einerseits versucht, über die Ernährung Zyklusbeschwerden zu verändern. Das habt ihr mit dem Dille-Experiment ja eher schon gemacht.
Also das stimmt. Tut was.
Dass man da einfach Linderung bei den Symptomen schafft, wenn man von leider Gottes GynäkologInnen sehr häufig hört, naja, kann man nichts machen, nehmen Sie die Pille, das stimmt halt nicht. Und hier ganzheitlich zu arbeiten und zu schauen, was kann man auch im Lifestyle verändern, auch im familiären Kontext, wie kann man dem Thema begegnen, ist so meine Arbeit, und da ist halt auch von, ich möchte weniger PMS empfinden und mich nicht jeden Monat scheiden lassen oder das Land verlassen, bis hin zu Regelschmerzen sollen bitte mein Leben verlassen, oder wie werde ich schneller schwanger, was kann man da so tun, genau. Mhm. Und da versuche ich halt einerseits diese altbewährten oder das altbewährte Wissen von alten Heilkunden wie der TCM, aber auch der Kräuterheilkunde oder Aromaölen oder whatever, zu verbinden mit dem, was man aktuell mit Studien herausgefunden hat. Also wenn es da irgendwelche Neuigkeiten bei Endometriose gibt zum Beispiel, dann versuche ich das auch einfließen zu lassen in meine Arbeit, um da einfach auch am neuesten Stand der Dinge zu sein. Genau.
Und du hast gesagt, also das weiß ich ja noch weniger als die Frauen, die zu dir kommen, dass das noch immer sehr wenig sozusagen Studien dazu gibt oder Öffentlichkeit zu dem Thema, oder viele dann zu ihren Ärzten gehen und sagen, da kann man halt nichts machen und so. Also wie ist denn da so die Situation? Hat sich das über die Jahre ein bisschen, seitdem du arbeitest, verbessert, oder ist das noch immer irgendwie sehr schwierig, das ganze Thema und wie man damit umgeht und dass man sich ja ernst genommen fühlt, wie du gesagt hast?
Also ich sage mal, es hat sich schon was getan mit dem Bewusstsein, dass der Zyklus etwas ist, was Hormone steuern, dem wir uns nicht entziehen können, wenn wir nicht mit Hormonen verhüten. Und da macht der Spitzensport einen sehr großen Teil aus, weil die das in die Medien bringen oder in die Medien schaffen. Also, weiß ich nicht, ich glaube, das ist Arsenal, die Frauenfußballmannschaft von Arsenal, die haben zyklusbasierte Trainings mittlerweile. Oder wenn eine Michaela Schifrin drüber spricht, dass sie während der Parode andere Leistungen bringen kann, das ist urviel wert und da tut sich etwas. Mhm. Es tut sich auch in dem Perimenopause Thema etwas, dass man merkt, aha, mich kann das schon auch mit Ende 30 betreffen. Das ist nichts, was mit 50 um die Ecke biegt, sondern da beginnt etwas schon viel früher zu wirken an Veränderungen. Das wird besser, aber. Ich sage einmal, meine Selbstständigkeit funktioniert auch deswegen so gut, weil leider Gottes viele Frauen bei, ich sage einmal, medizinischem Fachpersonal immer noch auf Unverständnis treffen und sie regelmäßig bei mir in der Beratung landen und sagen, ja, aber meine Gynäkologin hat gemeint, es gibt halt nur die Pille als Möglichkeit, oder die nehmen mich nicht ernst, oder sie nehmen mich nur dann ernst, wenn es um die Reproduktion geht. Ja, also wenn es darum geht, sie haben einen Kinderwunsch, nein, dann sollten wir uns das schon anschauen. Und von den Studien her ist es halt insofern schwierig, weil alles, was mit Frauen gemacht werden muss, unter Anführungszeichen, viel mehr Geld kostet und viel mehr Zeit braucht, weil halt die Hormonlage bei Frauen eine andere ist als bei Männern. Das heißt, das kennen wir ja eh, dass die Symptome bei Herzinfarkt bei Frauen anders sind und so weiter. Das weiß man auch nicht, also quasi weiß man schon lange, aber in der Gesellschaft kommt das langsam an, oder dass Endometrioseforschung bei weitem nicht dort ist wie Diabetes, obwohl genauso viele Menschen Diabetes wie Endometriose haben. Also das ist, da ist leider sehr viel noch zu tun.
Okay. Du hast ja selber einen Podcast auch, wo du schon sehr viele Folgen gemacht hast, mit sehr unterschiedlichen Themen. Da habe ich jetzt gesehen, die letzte Folge, jetzt muss ich gleich mal ganz praktisch fragen. Weihnachten in Zyklungsphasen. Meine Zyklus-Tipps für ein entspannteres Miteinander. Das ist ein bisschen so das Thema, das wir haben. Mit Hormonen streite ich nicht, unter Anführungszeichen, entspannteres Miteinander. Gib uns mal ein paar Zyklus-Tipps für ein entspannteres Miteinander zur Weihnachtszeit.
Ja, also das kommt schon einmal darauf an, in welcher Zyklusphase die Frau ist. Also ich betrachte es aus der Perspektive einer individuellen Frau, also nicht im Kontext, weil wenn wir am Tisch sitzen mit 25 Leuten, ist jede Frau in einer anderen Zyklusphase. Mhm. Das heißt, es geht immer darum, was macht ich mit dem. Und das ist auch mein Zugang. Es ist grundsätzlich schon eine Art Schubladendenken, was die Zyklusarbeit betrifft, aber es ist sehr, sehr, sehr individuell, also das vorausgeschickt. Und da ist beispielsweise so etwas wie drinnen, wie wenn wir wissen, und das können die meisten abschätzen, dass wir zu den Feiertagen unsere Periode haben, dann steht ganz oben auf der To-Do-Liste nach Hilfe fragen. Ja, weil der Körper anders funktioniert, mehr Ruhe braucht, eine innere Wunde heilen möchte oder da zumindest also mal blutet. Das kostet extrem viel Energie. Das heißt, hier nach Hilfe zu fragen oder Hilfe angeboten zu bekommen, ist das, was sich schon mal urauszahlen kann. Ja, und auch schon entspannt, weil dann man nicht sich so hilflos oder fühlt und die Mental Load bei Mamas ist meistens relativ groß rund um Weihnachten, zu sagen, ja, das wäre noch bei einer Periode und dann kommen 15 Leute und die muss ich bekochen. So, na, wer kann was mitnehmen, was kann ich meinem Partner vielleicht noch sagen und so weiter. Mhm. Umgekehrt, wenn ich dann eine Woche vor der Periode bin, also in meiner PMS-Zeit und bis zu 80% haben zumindest das einmal im Leben PMS, also es betrifft schon viele, dann geht es vor allem um Rückzug und möglicherweise auch um kommunikativen Rückzug. Also sich da auch mal hinzusetzen und zu sagen, ich diskutiere da nicht mit, das interessiert mich nicht. Ich kann Onkel Herbert einmal im Jahr nicht davon überzeugen, dass Feminismus wichtig ist, beispielsweise. Das heißt, sich zurücklehnen, den Kaffee trinken, den Tee trinken oder auch mal den Raum verlassen und nicht jede Diskussion zu führen, weil es halt auch Energie kostet und sie nicht auszahlt, manchmal. Genau.
Also das ist dann der Selbstschutz, den man da halt dann betreibt.
Genau, richtig.
Das ist ein guter Tipp auch für den Rest des Jahres, finde ich manchmal.
Also ich muss halt jedes Gespräch. Ich wollte gerade sagen, ob das nur zu Weihnachten gute Tipps sind, bin ich mir gar nicht so sicher. Das klingt schon sehr universal, muss ich zugeben. Also als
ja, es klingt grundsätzlich sehr universal. Es kommt halt auf das Setting drauf an, weil ich muss auch schmunzeln über den, womit ich angefangen habe mit dem Thema eben über oder ja, doch über Hormone oder mit Hormonen streite ich nicht. Das ist halt ein bisschen ignorant, weil wir uns sowohl Männer als auch Frauen dem nicht entziehen können. Also Hormone wirken ja immer in jeder Form. Und da manchmal, es gibt Settings, finde ich, wie zu Weihnachten, da muss man es halt nicht drauf ankommen lassen. Und dann gibt es auch wieder Settings, vor allem im Alltag, da muss es mal explodieren, weil Hormone auch Gefühle auslösen und Wut muss den Körper verlassen. Also Wut muss raus, die darf man nicht schlucken. So. Und da haben halt gesellschaftliche Normen, die sagen, dass Frauen nicht wütend sein dürfen, Männer schon. Und da muss man das wahrscheinlich auch in einer Partnerschaft mal halten oder aushalten können, wenn es zu dem Streit kommt. Hilft aber zu wissen, ich bin eine Woche vor der Periode, vielleicht mahne ich es nicht so intensiv, wie ich es möglicherweise gerade sage. Mhm. Genau.
Ja, also jetzt, wenn wir jetzt schon bei den Tipps sind, also ich muss sagen, der Titel ist ja nicht von uns gekommen, sondern es ist ja ein Zitat eines Lehrers, der die Problematik, glaube ich, sagen wir mal, in einem sehr konservativen, alten Ansatz beschreibt für uns. Und den wir jetzt doch versuchen, kontemporär aufzuarbeiten.
Weil
wir würden uns ja trotzdem eher in die aufgeschlossene Papa-Väter-Partner-Welt stellen uns zwar. Und deswegen trauen wir uns auch an das Thema und haben auch unsere Ahnungslosigkeit offen kundgetan, um uns mehr oder weniger Hilfe zu holen von außen.
Und finde gut, dass du das als ignorant beschreibst, weil ich glaube, so kann man es auch gut beschreiben.
Nein, es trifft, es ist der Vorschlaghammer auf den kleinen Nagel, der das halt völlig versenkt. Aber jetzt, wenn wir schon bei diesen Tipps sind, du hast eben zwei Sachen angesprochen, die mich jetzt sehr wohl interessieren. Ich nehme jetzt die Dille als Auslöser. Was kann man wirklich auch in der Ernährung tun, jetzt speziell so bei Menstruationsbeschwerden? Und was uns als Väter halt sehr interessiert, ich hoffe, dass diese zwei Fragen jetzt nicht zu viel werden, was kann der Partner tun? Was kann man wirklich tun, außer das mitfühlend sein, das angelehnt lassen, Dinge passieren lassen? Weil es geht ja bei uns auch darum, dieses Tretminenfeld, wo man sich immer wieder in einer Beziehung nicht nur aus hormontechnischen Gründen, sondern immer wieder befindet. Und unser Hauptaufhänger für unseren kompletten Podcast ist eigentlich Konfliktvermeidung oder Umgang. Gar nicht Vermeidung, also der Umgang mit der Situation. Wie du gesagt hast, Wut muss manchmal raus. Und dann, das äußert sich bei jedem irgendwie anders, aber allein nicht, dass das jemand so sagt, wie du gerade, die Wut darf aussehen, das hilft den Leuten da draußen. Also, dass es ja erlaubt ist, auch wütend zu sein oder erlaubt zu sein oder so irgendwie. Und jetzt wird eben die Ernährung, habe ich jetzt da rausgedingselt, weil ich mir gedacht habe, so voll cool, du kannst in der, ich bin der Koch bei uns zu Hause, sage ich gleich. Also deswegen interessiert mich das voll, was kann ich tun, weil das mit der Dille habe ich wirklich, ich habe es irgendwas aus einem depperten Reel aus dem Internet und mir gedacht, okay, probier's einmal, ich sag meiner Frau einmal gar nichts dazu, vielleicht, und irgendwann frage ich sie halt so nebenbei, du hast einen Unterschied gemerkt, du hast doch die Menstruation gehabt, ist irgendwas anders und so ein bisschen so die geheime Feldstudie. Und wenn es da mehr gab, ich glaube, also ich werde ja unglaublich dankbar, wenn ich da jetzt ein paar Tipps höre. Also.
Es ist bei der Ernährung, und da spießt sich meine Meinung mit dem, was man auf Social Media oftmals sieht, schon ein individuelles Thema grundsätzlich. Gleichzeitig, wenn die Periodenschmerzen beispielsweise bei Wärme besser werden, also das ist auch so ein Marker und trifft 90% der Frauen, also Wärmflasche drauf oder ich will mich einkuscheln oder in die Badewanne oder in die Sauna gehen und ich habe das Gefühl, das tut mir gut, dann sprechen wir in der TCM davon, dass zu viel Kälte im Unterleib ist. Das heißt, wenn etwas, könnt ihr euch vorstellen, wie die Gartenschlauch im Garten, den ich vergessen habe, im Winter auszuleeren und abzudrehen und dann ist das Wasser drin und es wird kalt und es gefriert. So, gefrorenes Wasser bedeutet keine Bewegung. Und es ist bei der Menstruation das Gleiche. Wenn zu viel Kälte im Körper drinnen ist, heißt es kann sie nicht bewegen. Also die Energie, die produziert wird oder gebraucht wird, das kann nicht, ja, es wird einfach zu kalt. In dem Fall kann man sehr gut über die Ernährung wirken im Sinne von dreimal am Tag gekocht. Das ist so das Einfachste, was man sich merken kann und das nicht nur schon zur Periode, sondern mindestens die Woche davor.
Also keine Jause. Bitte? Keine Jause, sondern warmes Essen.
Richtig. Ja. Und selbst wenn es einmal, also wenn man der Alltag einfach zu voll ist und man keine Zeit hat und die Jause, dann schmeißt du mindestens kurz einmal Ofengemüse ins Rohr. Also das haben viele ja immer irgendwie Gemüseresteln daheim, 20 Minuten ins Rohr und dann kann man da schon ein bisschen was dazu snacken. Oder kurz eine Suppe, die dauert meistens auch nur 20 bis 30 Minuten. Oder wenn man jaust nicht, dann schmeißt man halt das, weiß ich nicht, das Stückel Brot in den Toaster. Also zumindest irgendwo versuchen, eine Komponente der Wärme zuzuführen. Und wenn es der Ingwertee danach ist, also irgendwas, wo Wärme in den Körper gelangen kann, um hier schon diesen Blutfluss, das ja auch ein Fluss ist, zu unterstützen und die Wärme hinzuzufügen. Und dann, ja, gibt's halt die unterschiedlichsten Typen, weil es gibt Frauen, die haben Periodendurchfall und für die sind andere Lebensmittel wichtig als für jene, die zwei Tage vor der Periode Verstopfung haben. Also da muss man einfach einmal schauen, was sagt denn meine Verdauung und was sagt mein Körper eigentlich. Aber das warm und gekocht und vor allem sich dann auch Zeit zu nehmen zu essen, ist urwichtig. Also sich hinzusetzen und zu sagen, ich esse jetzt. Punkt. That's it. Ja. Getreidesorten würde ich auch sehr stark empfehlen und vor allem abwechselnd, nicht nur Pasta, sondern Reis, Quinoa, Amaranth, Bulgur, Dinge, die man vielleicht noch nie ausprobiert hat, zu verwenden und hier mit Getreide zu spielen, weil das hier auch den Darm beruhigen und unterstützen kann, genauso wie auch Wurzelgemüse. Also das sind so Dinge, wo ich glaube, das passt für fast jede Frau, dass man das machen kann und mit dem Wurzelgemüse kann man saisonal auch sehr gut arbeiten.
Darf ich da was noch dazu fragen? In dieser Social-Media-Welt hört man jetzt auch sehr oft diese Schlagwörter Zink, Magnesium, Vitamin D, speziell so im Winter. Ist das, dass man, ich meine, ich bin jetzt kein Supplement-Fan, sondern ich versuche alles in die Küche zu integrieren, wo ich weiß, dass irgendwie drinnen. Beim Vitamin D ist man ziemlich chancenlos, aber zumindest bei den anderen zwei Dingen, Zink und Magnesium, dass man da halt irgendwie hilft, dass man Lebensmittel. Aber ist es da auch dabei, dass du sagst, okay, weil was ist in der Dille überhaupt drin, dass es lindernd, schmerzlindernd wirkt zum Beispiel, oder beschwerdenlindernd wirkt in den den Dingen.
Ja, bei der Dille bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht andere Umstände noch dazugekommen sind. Nur die Dille, also.
Die Liste hast du schon ganz schön erweitert. Es war nur das erste und das einzige, das ich gehört habe, dass sie in dieser großen Medienwelt auch mit diesem Thema beschäftigt hat. Also, ich recherchiere total viel zu Ernährung und das ich habe dann irgendwann einmal angefangen, wenn meine Freundin so gelitten hat, dass ich sage, okay, vielleicht, und dann sind die ersten Schlagwörter aufgetaucht, aber es war halt immer nur die Dille, es ist nie mehr geworden.
Aber vielleicht hast du der Katrin einen warmen Tee dazu gemacht.
Nein, Ingwertee, den mache ich sowieso immer im Winter, dann die Gewürznelken und so, dass ich halt diese Mischungen, aber das sind halt eher aus dem Eck Entzündungshemmer, das habe ich aus ganz an einem anderen Eck, deswegen ist es für mich total wertvoll auch zu sehen, dass ich Sachen richtig gemacht habe anscheinend, ohne es zu wissen, aber aus einem anderen Kontext gerissen genommen habe. Also eben der Ingwertee mit Gewürznägeln dazu, Zitronengras und so, und du liest halt überall nur entzündungshemmend und anti-inflammatory oder so irgendwie, das sind halt so die Wörter, und jetzt merke ich halt auch, dass die Dinge dann eh auch woanders helfen können, und das ist halt voll wertvoll. Also. Und die Dille ist für mich jetzt, sage ich mal, nur der depperte Platz heute für das Ganze. Ja. Der Stefan lacht mich schon nur mehr aus, wenn ich es sage. Und für mich war es wirklich ein totales Aha-Erlebnis, weil ich halt gemerkt habe, die Katrin, meine Lebensgefährtin, die hat halt dann plötzlich wirklich auf einmal so ein, zwei Periodendurchläufe gehabt, wo halt keine Symptome waren. Aber das kann auch daran liegen, dass Sommer war, weil du gesagt hast, mit der Wärme und mit der Kälte und was der. Und dann habe ich sie gesagt und dann habe ich das Gefühl gehabt, das wirkt nicht mehr. Vielleicht dann auch noch der Placebo. Also das ist.
Aber du hast es probiert, auf alle Fälle.
Ja, das war mein erster Versuch als Bystander. Deswegen sage ich, meine nächste Frage ist auch, was kann Partner tun? Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der Ernährung, was dir da noch einfällt. Ich will dich da gar nicht abtragen.
Alles gut. Bei der Ernährung funktioniert tatsächlich sehr, sehr viel, und das ist das Schöne auch, dass man sich nicht an einem Lebensmittel festhalten oder aufhängen muss, weil irgendwann macht es einem auch keinen Spaß mehr, ständig das Gleiche zu essen. Aber weil du angesprochen hast mit Magnesium und Zink und so weiter, also Magnesium ist schon eins der Dinge, die ich jeder Frau ans Herz legen möchte, das mal auszuprobieren, auch mindestens ein bis zwei Wochen vor der Periode, den Magnesiumspeicher, unter Anführungszeichen, man kann es wirklich speichern, aufzufüllen. Das heißt, hier einen Fokus auch in der Ernährung zu legen.
Mit was
bedeutet das?
Genau. Bitte? Mit was genau? Das würde mich jetzt interessieren.
Genau. Also da würde ich, das ist eines der einfachsten Dinge, die viele im Alltag auch schaffen, Sesam. Sesam überall drüber, ja, oder die Salatdressings mit Tahin machen, oder Sesam geht über den Porridge, geht in die Suppe, geht überall, Sesamöl zum Kochen verwenden, Sesam, wobei dort mit den Inhaltsstoffen wieder wurscht, Sesam ist ein super Mikronährstofflieferant, vor allem was Magnesium betrifft, ja, also muss man relativ viel zu sich nehmen, aber so einen Esslöffel Sesam am Tag ist schon mal eine ziemlich gute Geschichte. Genauso wie Haferflocken. Ja, Haferflocken und vor allem auch theoretisch Rohkakao. Da gibt es so Rohkakao-Nips, die man dann auch über Müsli-Porridge drüber streuen kann, die ein bisschen bitter sind. Weil
ist das das bittere, sehr harte Zeug, das so ganz fest ist, ein bisschen so die zerbrochenen Bohnen, genau. Erinnert es mich.
Genau.
Kenn ich aus, dann habe ich es schon mal gesehen, dann habe ich es schon mal in der Hand gehabt. Gut, sehr gut, ja.
Ja, das ist nämlich insofern, also Rohkakao generell ist ein unfassbar intensiver Nährstofflieferant, also da ist wirklich viel drinnen, was Frauen vor der Periode gut verwenden können. Das heißt, wenn man diese Schokoladengelüste auch hat und so, das hat ja auch einen Grund, weil da dann Nährstoffe drinnen sind, die wir brauchen. Viele haben halt Lust auf Banane, ja, vor der Periode, das ist auch das Kalium und Magnesium drinnen. Also da vielleicht einfach mal zu beobachten, wenn du der Koch bist, ob es irgendwelche Heißhungergelüste gibt oder wenn du sie spontan fragst, hey, worauf hast du heute Lust, ohne dass dann die Person arg drüber nachdenkt, kommen häufig aus dem Unterbewusstsein natürlich Dinge, wo der Körper dann noch schreit, gerade, und sie braucht, ja. Aber an sowas wie Sesam denkt man nicht, weil da man meistens
keine Lust. Du gibst mir gerade Tipps, die sind so wertvoll, weil das steht alles in der Küche und wir benutzen das auch alles, aber halt also willkürlich, also, und dass man da jetzt dann eine Reihenfolge reinbringt, ist großartig, also ja, super.
Ja, das geht mit vielen Dingen. Also was man generell auch sehr viel mehr machen kann, beispielsweise wären Nüsse und fette Öle rund um den Eis Eisprung, ja, weil es die, den Eisprung und die Fruchtbarkeit ein bisschen unterstützt, beziehungsweise Omega-3 wäre hier auch ganz cool. Der Eisprung tendiert dazu, wenn man Schmerzen zur Periode hat, dass es Entzündungsprozesse fördert und dann kann man hier auch schon, weiß ich nicht, einmal fettreichen Fisch integrieren in die Ernährung, wenn man ihn isst. Oder mal angereichertes Leinöl verwenden und mit dem Leinöl den Salat, das Salatdressing machen. Also solche Sachen könnte man auch ausprobieren. Da gibt es ganz, 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 ganz viele und je nach Geschmack, was einem halt taugt, auch kann man da dann variieren. Genau. Und was man schon nicht unterschätzen darf, ist natürlich auch die Wirkung der Ernährung, also der Ernährung auf den Zyklus und auf diese Hormonbalance, weil es einen Zusammenhang gibt zwischen, ich sage mal, Schilddrüse, Nebenniere und den Geschlechtsdrüsen. Das heißt, da geht es auch um dieses Stressthema, wenn zu viel Stress im Körper ist. Das heißt, wenn kleine oder große Säbelzahntiger und auch eure Kinder sind kleine Säbelzahntiger oder manchmal größere, durch den Alltag Stravanzen, dann steigt das Cortisol und wenn das passiert, dann schmiert er der Zyklus ab, ja, weil der Körper sagt, na, Stress ist jetzt wichtiger. Und hier kann man schon auch über Nahrung, und das muss nicht nur das sein, was am Teller landet, sondern das kann auch Nahrung, emotionale Nahrung sein, dass man sagt, okay, ich nehme halt die Kinder. Ich habe das Gefühl, du bist so angespannt. Schau, ich nehme halt das Kind, ich gehe kurz aus, spazieren am Spielplatz, mache eine halbe Stunde was für die. Ja, auch das ist Nahrung, um hier auszugleichen. Also das vielleicht mag ich nur dazu sagen, dass Nahrung nicht per se das nur ist, was am Teller landet, sondern kann man natürlich
aber auch. Aber du switchst da jetzt genau eben auch auf das Nächste eben. Was kann der Partner tun? Aber dieses Entlastungsding für die Partnerin eben in allen dieser Phasen. Du meinst beim Eisprung, also wenn es stressig wird, wenn es weh tut oder so, dass man dann quasi so seine Frau entlastet.
Was ich da ganz an den Anfang stellen möchte, ist, dass ich alles andere, ich will nicht, und das versuche ich mit meiner Arbeit zu machen, dass Hormone bzw. die Beschreibung hormongesteuert verwendet wird, um eine Opferrolle quasi damit zu bedienen. Das tut ihr grundsätzlich eh nicht, das mag ich euch gar nicht unterstellen, aber das passiert in der Gesellschaft so oft.
Du darfst gern pauschalisieren da draußen. Wir sagen, alle okay. Anderen sind fix so.
Genau, alle anderen. Genau, und darum geht's mir, dass man sagt, okay, es braucht hier keinen Retter von außen, um hier jetzt das
ein mögliches Hormon... Ach, so war's nicht gemacht. Bitte? So war's von mir nicht gemacht, ja, aber gut,
nein,
ja.
Nein, alles gut. Ich formuliere manchmal sehr gerne überspitzt, damit
es halt einfach hängen. Ausgezeichnet.
Hormongesteuert ist das Beste, was uns passieren kann, weil das möchte der Körper so. Und ich glaube, das hängt auch ganz viel generell mit Erwartungshaltungen an Frauen, an Mutterschaft, an Mütterrollen und ein familiäres Verhältnis oder Aufteilung von Aufgaben zusammen, dass hier noch mehr dazu kommt. Und wenn dann der Zyklus nicht mehr regelmäßig läuft oder Veränderungen daherkommen, weil wir Mitte, Ende 30 sind und das sich automatisch ganz viel verändert und das muss noch nicht die Perimenopause sein, dass man einfach einmal schaut, wie geht's mir als Frau? Damit fängt's mir an. Und dann mal Dinge auch auszusprechen und zu sagen, bist du deppert, das ist mir gerade einfach zu viel. Ja, und auf das dann zu hören. Ich begleite viele Frauen, die ein bisschen allergisch drauf reagieren, wenn der Mann dann so nachfragt, na, wo bist denn du gerade im Zyklus? Nämlich dann, eine Woche vor der Periode, wenn man eh schon ein bisschen gereizt ist und man denkt, jetzt kommt der auch noch daher mit dieser Frage, was müsste man damit sagen? Also da liest man Dinge heraus, die vielleicht gar nicht da sind. Also da vielleicht zu einem anderen Zyklusmoment. Das ist ein guter Moment nach der Periode, weil viele Frauen da diesen Östrogenschub bekommen und die beschreiben das oft mit, ich fühle mich wieder wie ich selbst. Also ich bin wieder so, wie ich gerne sein wollen würde. Das ist ein richtig guter Zeitpunkt und das kriegt man meistens als Partner mit, wann blutet die Frau, dass man sagt, hey, ich habe das Gefühl, in den letzten 2-3 Wochen, es war schon intensiv für die, wollen wir da mal drüber reden, kann ich irgendwas wie Gutes für dich tun? Also diesen Moment abzufangen, weil die Frau emotional entspannter meistens ist, sich wohler fühlt in ihrem Körper und bereit ist, auch für sich selbst zu reflektieren. Ja, das würde ich empfehlen und dann auch alles ernst zu nehmen. Das mag ich euch auch mitgeben für, ich glaube, ihr habt beide Töchter, kleine Töchter, jung, genau.
Ja, so genau, ja.
Ja, dass man diese Dinge, und das ist das Wertvollste, was man da an der Stelle tun kann, es grundsätzlich mal ernst zu nehmen. Ja, nicht zu relativieren, in dem Moment auch vielleicht gar keine Lösungsvorschläge zu bringen, sondern nur mal zu schauen, was ist da, und zu schauen, okay, was können wir machen vielleicht gemeinsam oder was musst du für dich machen, damit es da besser geht? Mhm. Weil oftmals fängst du bei der Frau an. Die muss sich besser auskennen. Die muss es benennen können. Die muss checken, ah, Moment einmal, wo im Zyklus bin ich eigentlich gerade? Und ich sage das so explizit, weil ich habe jetzt in den letzten 4 Jahren über 300 Frauen begleitet und es ist bei fast jeder so, dass sie, wenn sie selbst checken, wie der Zyklus funktioniert und wir kriegen es halt nirgendwo gelernt, dass sie sich dann viel leichter tun im Kommunizieren, im Sagen, kannst du bitte helfen oder lass mich halt in Ruhe und dann zu sagen, weil ich bin an Tag XY, so. Also das würde ich da empfehlen, dass man echt mal beginnt, einerseits zuzuhören und natürlich Fragen zu stellen, wenn man als Partner sich denkt, boah, ich würde aber gerne helfen, und dazu die Phase nach der Periode zu nutzen.
Wie schlau
war das hilfreich?
Ja, ja, aber wie schlau ist es dann, weil mit meiner Freundin und so, wir haben das ja immer alles probiert, so ein bisschen, das mit der Kommunikation, aber du hast das ja gesagt, dass wir haben das letztes Mal, glaube ich, in der letzten Folge, das bin ja nicht ich, aber man kriegt, also dass Frau es auch oft nicht mitkriegt, wo man ist, und ist es da vielleicht hilfreich, sowas wie wir haben so eine Art Kalender zu führen als Mann, der eben wortlos ist, dass man gar nicht zur Situation eben in die erfragen muss, sondern circa weiß, wo man steht oder so, oder ist das auch wieder so ein Bevormundungsding von einem Mann, dass man halt für sich selber weiß, okay, weil die Katrin hat letztens mal schon gesagt, sie kriegt es ja auch manchmal gar nicht mit, das könnte ja auch daran liegen. Speziell Katrin ist jetzt schon 40 plus und da kommt halt, da klopft auch per Perimenopause und so halt auch schon langsam an. Und es wird nicht mehr so zyklisch, sondern es ist viel irrational. Aber dort will ich noch nicht hin. Ich will jetzt nur sagen, ist so ein Kalender, den man als Mann für sich still und heimlich, also für sich macht, um zu wissen, wo man steht, jetzt ratsam oder eher ein völliger Blödsinn, sondern eher zu hören und zu schauen, wie es der Frau geht?
Ich kann es sehr befürworten, dass man den Kalender führt und gar nicht still und heimlich, sondern tatsächlich das auch kurz einmal bespricht, wie machen wir das am gescheitesten. Warum? Weil ich, also es kommt ein bisschen auf die Partnerschaft natürlich auch darauf an und wie das Thema Platz findet oder ob die Frau es überhaupt teilen möchte, ja, wie gut und wohl sie sich fühlt, weil viele von uns haben Periodengeschichten, also mit der ersten Periode, die nicht leibend sind, und wir haben ganz viel Themen mit dem Thema, ja, also mit unseren Tagen. Aber wenn man sich in der Partnerschaft wohlfühlt und man sagt, okay, lass uns das ein bisschen zum Thema machen, dann gar nicht still und heimlich, sondern entweder, und das gibt es eben unterschiedliche Varianten, ich habe auch Kunden gehabt, die waren zu dritt im Haushalt, also sie plus ihre 2 pubertierenden Töchter, das heißt 3 zyklische Wesen, und die haben Post-its an den Kühlschrank gepickt. Also da gab es dann quasi für jede Zyklusphase eine Farbe, und dann wusste der Papa, oh, 2 vor der Periode, 1 zur Periode, ich halte mich jetzt mal zurück und schaue mal, was sie brauchen, vielleicht sagen sie, was sie brauchen, aber ich, ja,
ganz
halte mich im Hintergrund.
Noch eine pragmatische Frage, du, keine Marken jetzt zu nennen, aber gibt es Apps dazu?
Es gibt total viele Apps, die auch die Partnerfunktion haben. Meine persönlich hat es nicht, aber die habe ich schon seit über 10 Jahren, aber ich glaube, Flo kann das. Bei Ovi bin ich mir nicht sicher, das müsste man einfach checken, aber ich habe Kundinnen, die teilen das dann, und das ist das Allereinfachste, dass der Partner diese App halt auch in dieser Partnerfunktion hat und dann ganz genau sagt, Zyklustag 12, Zyklustag 18, whatever. Ja, das hilft dann auch, weil dann kann man eh nicht schauen und weiß es einfach ganz genau.
Ja, ja, weil eben, dass es diese Dinge oft unaus, wie du sagst, wenn du das im falschen Moment mit der Partnerin aussprichst, kann es eben zum Konflikten kommen. Mhm. Und wenn man es aber weiß, und eben, und der Stefan hat auch diesen Kalender halt einmal angesprochen, und jetzt möchte ich das bei einem Profi halt auch bestätigt bekommen, und du hast das gerade gemacht. Also.
Aber du hast eine Frage habe ich noch an, du hast jetzt gerade einen Fall oder eine Kundin erwähnt mit 2 pubertierenden Töchtern, und wir haben ja auch 2 Töchter, und du hast auch eine Folge einmal gemacht, Zyklusarbeit ist feministisch, zum Podcast, und unser Podcast ist auch ein bisschen so Thema, immer natürlich gleichberechtigte Partnerschaft, Ja, wie ist das irgendwie möglich? Wie meinst denn du das? Zyklusarbeit ist feministisch und sozusagen, ja, was versteckt denn da dahinter?
Also, Zyklusarbeit ist feministisch. Ich habe es deswegen so betitelt, weil, also die Gender Health Gap würde ich schon was sagen, dass wir hier zum Beispiel das Schmerzempfinden von Frauen sehr unterschiedlich charakterisieren. Das beste Beispiel ist, ich habe Rückenschmerzen und gehe zum Arzt und es wird alles unternommen, um herauszufinden, gibt es einen Bandscheibenvorfall, ist ein Nerven eingezwickt, whatever. Ja, da wirst du von Pontius zu Pilatus geschickt. Gleiches mit Kopfschmerzen. Wenn es um Regelschmerzen geht, ist das nicht der Fall. Wenn es um Regelschmerzen geht, dann geht man zur Gynäkologin, zum Gynäkologen und bekommt in vielen, leider Gottes, vielen Fällen immer noch die Antwort, da kann man nichts machen, das müssen Sie leider aushalten. Dass jede ungefähr 10. Frau von Endometriose betroffen ist, also eine chronische, entzündliche Erkrankung, die einen ausnockt, mehrere Tage im Jahr und Schmerzen verursacht, die unvorstellbar sind und das nicht ernst genommen wird und der Diagnoseweg 6 bis 8 Jahre dauert, Jahre, da muss ich sagen, okay, wir müssen da an ganz anderen Strukturproblemen ansetzen, weil Frauen grundsätzlich mit ihren Themen weniger ernst genommen werden, weniger gehört werden, weniger Platz in der Gesellschaft einnehmen. Ich meine, es gibt Unternehmen, da gibt es immer noch keine Mistkübel auf der Damentoilette, damit man möglicherweise OB und so weiter wegschmeißen kann. Deswegen ist Zyklusarbeit, darüber zu sprechen, dass wir hormongesteuert sind im besten Sinne und wir uns das nicht aussuchen können und es so knapp über die Hälfte der Bevölkerung betrifft, ja, und das aber nicht sichtbar ist und immer noch kleingeredet wird und so weiter. Deswegen ist Zyklusarbeit feministisch. Also jede Frau, da gibt's, Mareike Fallwickel hat ja Elisabeth als Bühnenstück im Burgtheater gehabt oder immer noch. Und da gibt's einen Satz, der ist bei mir so hängen geblieben. Wenn eine Frau die Wahrheit spricht, öffnet sie den Raum für andere. Das heißt, wenn eine Frau in einer Partnerschaft mit ihrem Kind möglicherweise beginnt, das Ding anders zu leben, verändert sich dann für die nächsten Generationen hoffentlich etwas. Ich bin davon überzeugt, aber genau. Und da gibt's so viele Kleinigkeiten im Alltag und natürlich auch große Themen im Alltag. Ich meine, dass immer noch in den Medien Frauen zerrissen werden, wenn man bei einer Marathonläuferin die Spur ihres Periodenbluts am Oberschenkel entdeckt. Das ist ein Wahnsinn, weil es ist ein absolut natürlicher Prozess, ohne den es keine Kinder geben würde. Also da ist kommt dieses, ich sage mal, meine Leidenschaft daher zu sagen, Zyklusarbeit ist feministisch. Weil wenn ich das Thema, ein Tabuthema unserer Gesellschaft, größer mache, in den Mund nehme, darüber spreche, dann hat es so viele Facetten. Also wirklich, da ja, konnte ich jetzt noch Stunden darüber reden.
Naja, aber auch die Diskussion über die Gratisprodukte, also in Schulen und in öffentlichen Gebäuden, ich weiß nicht, Frankreich, glaube ich, hat das, glaube ich, verpflichtend in der Zwischenzeit ist. Liege ich da richtig oder völlig daneben?
Aber ich glaube, Frankreich, vor allem Spanien, ist auch ziemlich gut dabei, weil
das sind konservative ja mit dem Periodenurlaub.
Okay. Genau.
Hallo?
Das wird Ihnen erklärt. Also, ja, entschuldige.
Ja, na gut. Also eben Frankreich. Und die Diskussion gibt es ja in Österreich ja auch immer wieder. Aber weißt du, tut sich da irgendwas in die Richtung?
Da tut sich schon was. Also es gibt jetzt wieder, wie letztens gelesen, wieder mehr Wiener Schulen, die mit kostenlosen Menstruationsprodukten ausgestattet wurden. Plus es wird ja auch die Steuer gesenkt auf Periodenprodukte mit Anfang des Jahres. Also da tut sich schon etwas. Ich habe nur das Gefühl, in Österreich brauchen diese Dinge echt lang. Aber es tut sich was, ja. Es gibt auch Initiativen von Unternehmen oder von Drogeriemärkten. Ich glaube, dass sowohl DM als auch Pipa haben da Dinge, die sie initiieren, um Frauengesundheit zu fördern, um auch junge Menschen, junge Frauen, junge Menschen mit Uterus, muss man da auch dazu sagen, um alle zu inkludieren, zu unterstützen, weil Periodenarmut zum Beispiel schon noch ein Thema ist. Vielleicht jetzt nicht so hier in Österreich, wie man sich's vorstellt, aber es gibt urviele Länder auf der Welt, wo Mädchen, weil sie ihre Periode haben, nicht in die Schule gehen können, weil es dort keinen Platz hat oder weil sie eben keine hygienischen Toilettensituationen vorfinden. Also das ist schon ein Riesenthema generell auf der Welt.
Ja, ich finde es noch immer ein Skandal, wenn ich mal für meine Freundin eben die Produkte kaufen gehe, dass man denkt, dass eigentlich für etwas, das ihr die Menschheitssicherung, also die Existenzberechtigung bringt, eigentlich zahlt werden muss. Also das ist eigentlich, dass du über das überhaupt diskutieren musst mit irgendeinem Politiker oder mit wem auch immer, dass du nicht einer sagst, okay, Punkt aus, das war's jetzt. Das ist ab morgen für alle einfach in den Schulen oder ich weiß, wo es auch. Und dass das mit Kosten noch immer verbunden ist, ist so. Ich sage jedes Mal, wenn ich geschickt werde, das auf meiner Einkaufsliste steht, denke ich mir, eigentlich unglaublich. 2025 noch, vielleicht 2026 anders.
Ja, schauen wir mal. Aber ja, das ist, ich meine, es fängt bei Periodenprodukten an und hört, also geht weiter, auch bei Verhütung natürlich, die häufig auch von Frauen getragen wird, weil es gibt leider Gottes genug Partnerschaften, wo die Pille als finanzielle Ausgabe nur auf der Rechnung von der Frau steht, was aus meiner Perspektive auch nochmal zu hinterfragen wäre. Mhm. Also da gibt es ganz viele Aspekte,
Aber da kann man sich als Mann ja noch irgendwie einbringen, in dem, dass man es vielleicht, also man nicht zahlt oder halt vielleicht auch mit Kondome kann auch der Mann kaufen. Also da gibt es ja noch Alternativen, aber bei dem anderen, es ist einfach so, die Blutungen sind halt auf der Seite der Frau und das ist einfach in Stein gemeißelt und es wird sich nicht ändern. Und da finde ich schon, dass da wirklich, da kannst du einfach keine Alternativen bringen.
Ja, und da, was mir dann meistens auch sauer aufstößt, ist halt diese Ambivalenz im Patriarchat, weil einerseits wird zum Beispiel die Mutterrolle glorifiziert, und dann, keine Ahnung, ja, will man ja auch, dass Kinder geboren werden, blablablub, um dieses System zu erhalten, und gleichzeitig hat man dann die Periode, die es braucht, um das zu erreichen, dass die dann so, also tabuisiert wird und zum Beispiel diese Menstruationsprodukte nicht gratis sind, das passt dann auch wieder nicht zusammen. Also das ist so.
Ja, ja, genau dieses da, genau da.
Florian, wollen wir dann langsam abschließend noch zu einem deiner Lieblingsthemen kommen, nämlich die Perimenopause. Bist du bereit, darüber zu reden?
Dafür, okay, ich jetzt müssen wir dich wechseln, weil ich möchte gleichzeitig auch Werbung machen, weil ich könnte da jetzt endlos in die Tiefe gehen bei dir, aber du hast ja selber auch einen Podcast, der sich wahrscheinlich ausschließlich mit dem Ganzen beschäftigt und da wahrscheinlich sehr viel Infos weitergibt. Möchtest du da kurz einmal Werbung für dich selber machen, weil du öffnest da gerade Türen für mich und vielleicht für sehr viele andere oder Hörer bei uns, wo ich jetzt auch die Tür zu dir öffnen möchte, sag, hey, das ist total wertvoll, was ich da von dir höre, mach die Tür jetzt auf bei uns.
Das ist sehr nett, danke. Genau, also meinen Podcast Themen im Zyklus gibt es jetzt schon seit Mai 2022 und ich höre nicht auf, jede Woche am Donnerstag erscheint eine neue Folge. Und vielleicht sind jetzt auch gerade für die ZuhörerInnen hier bei euch in der Runde, wo auch Männer dabei sind, interessant, dass sie zwei Podcast-Folgen jetzt im die letzten Woche hatte mit der Kerstin Bammiger, die Expertin für lebendige Beziehungen ist, wo wir auch über Partnerschaft und familiären Kontext gesprochen haben, was vor allem auch den Zyklus und so betrifft. Also das ist möglicherweise ein spannender Einstieg auch bei mir in den Podcast in das Thema. Genau, also da gibt's einfach jede Woche unterschiedlichste Einblicke, immer kombiniert auch mit dem Thema TCM und Ernährung, weil ich diese beiden Welten urgern verbinde.
Super.
Und ja, einfach reinhören einmal und schauen, ob das passt für einen.
So, und jetzt würde ich dann den Wechsel eben zur Perimenopause machen. Also, weil Katrin und ich, wir sind uns ein bisschen mit diesen zyklischen Geschichten bewusst gewesen, haben auch drauf geachtet. Dann ist sie schwanger geworden, sie hat ein Kind bekommen und dann klopfte da ein neues, also eben mit den Erscheinungen, die plötzlich irrational, also nicht so geplant werden konnten, sondern halt unmotiviert da waren oder auch wieder nicht, und dann beim Recherchieren kam halt recht schnell das Perimenopause-Phänomen, und bei uns wird es jetzt einfach immer schwieriger, das jetzt zu inkludieren oder halt bewusst zu machen, weil da können wir jetzt plötzlich keinen Kalender mehr setzen.
Ja.
Und auch da sage ich jetzt ganz still, also oder auch laut, Hilfe.
Ja. Vielleicht bei der Perimenopause klären wir vorweg, das ist ein schleichender Übergang. Also bei vielen im Kopf ist immer noch so das, jetzt bin ich, 45, jetzt startet die Perimenopause. Na, so ist es leider nicht. Generell ist es so, dass die Fruchtbarkeit von Frauen mit Anfang 30 beginnt zu sinken. Das liegt daran, dass einerseits die Eizellreserve aufgebraucht wird im Laufe des Lebens und die Eierstöcke älter werden und wenn sie älter werden, ihre Funktion irgendwann einstellen. Also das ist alles eine altersbedingte Veränderung, die es beim Mann ähnlich gibt, wo der Testosteronwert sinkt. Also da gibt es auch sowas Ähnliches wie Wechseljahre. Alles altersbedingt. Und bei Frauen, wie gesagt, beginnt die erste hormonelle Veränderung tatsächlich schon mit Anfang, Mitte 30. Nur dann merken es wir noch nicht, weil dann schieben wir das auf die kleinen Kinder oder auf den Stress in der Arbeit, weil wir da die Karriereleiter vielleicht nur eine Sprosse weitergehen wollen oder Weltschmerz oder was auch immer. Weil dann kommen Schlafstörungen, dann kommt vielleicht einmal so eine Hitzewallung oder die Verdauung verändert sich, Migräne biegt auf einmal um die Ecke. Wir bekommen so Altersakne, also die Haut verändert sich auf einmal wieder. So, das heißt, meine Einladung ist an alle, die zuhören und Mitte, Ende 30 sind, sich einmal zu fragen, Moment, wie geht es mir gerade eigentlich mit meinem Zyklus? Hat sich da schon was verändert? Weil je früher wir draufschauen und je früher wir diese Veränderungen kennen, desto besser können wir den Körper dabei unterstützen. Wenn man sich dann denkt, okay, gut, ich bin jetzt schon mittendrin, irgendwie, das fühlt sich an, das ist Perimenopause, was sehr häufig auch mit emotionalen Veränderungen daherkommt, ja, da ist die Frau in einem, das Wort sagt schon, in Wechseljahren. Da verschieben sich Prioritäten und auch Werte. Frauen verändern sich hier wieder auch hin in eine, ich bin mir jetzt am wichtigsten, ja, weil ganz lange Zeit wurde sehr viel für die Familie gegeben, für dieses Thema Fruchtbarkeit und so weiter, für andere. Und jetzt macht so ein Shift hin zu ich für mich, weil was auch passiert, durch das Versiegen der Periode, irgendwann gibst du nichts mehr her, sondern behältst alles für dich und das kann man auch emotional übertragen. Ich würde jedenfalls empfehlen, wenn diese Symptome, du hast es also mit irrational beschrieben und so überhaupt nicht planbar und man hat sich doch, denkt sich so, boah, was passiert denn mit mir, jedenfalls zum Hormonspezialisten zu gehen, weil man kann natürlich bioidente Hormone einnehmen oder schmieren, was auch immer. Warum ist es wichtig? Das ist wichtig, weil wir werden relativ alt. Nach Ausnahme, man wird jetzt 80 und die Periode versiegt mit Mitte 50, heißt, der Körper hat nicht mehr zum Beispiel das Östrogen verfügbar, das wir brauchen würden für unsere Knochengesundheit. Und man darf sich da jetzt nicht denken, ja, das schaffe ich irgendwie mit Kräutern, mit Ernährung. Ja, kann man eh. Wenn es zu intensiv wird, bitte unbedingt mit Spezialisten und darüber nachdenken, ob man hier in leichten Dosierungen Hormone auch zuführt, damit man auch im Alter immer noch gesund bleibt. Ja, also das ist schon so ein Blick auch darauf, was ist denn später mal. Ja, also das ist urwichtig, dass man da drauf schaut.
Auch da die Infos gerade unglaublich, weil meine Aufschlüsselung von dem Phänomen wäre jetzt wieder gewesen, was kann ich mit Ernährung tun, was kann der Partner tun, um da jetzt als Bystander und also supportive zu sein. Also mit der Ernährung, sagst du, kann man da jetzt begrenzt eingreifen?
Du kannst schon viel tun, aber ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn man das Gefühl hat, bist du deppert, das ist einfach so heftig und so intensiv, dann ist Ernährung auch ein Puzzlestück und sind Kräuter auch ein Puzzlestück, aber ich würde das unbedingt mit einem Hormonspezialisten, mit jemandem, der sich mit den Wechseljahren auch beschäftigt, vielleicht als Spezialgebiet unterhalten und sagen, hey, was kann ich da machen? Weil feststeht, ganz egal, was es betrifft, liebe Frauen, ihr müsst nicht leiden in dieser Zeit. Das ist auch etwas, das lernen wir zur Periode. Naja, das ist eh nur ein paar Tage, das geht schon und das ist halt einfach so. Und in der Perimenopause gilt das noch mal mehr. Da muss man nicht leidend durch. Da darf man sich Leute an die Seite holen, die sie auskennen. Und wenn der aktuelle Gynäkologe, Gynäkologin sagt, na, da kann man leider nichts machen, ab zum nächsten. Ja, also Zweitmeinungen einholen. Oder dann auch mal eben zur Ernährungsberatung gehen. Da gibt es schon einige Dinge, wo man weiß, okay, ich trinke 3 Tassen Kaffee am Tag. Vielleicht steigen wir mal um auf eine Tasse am Tag, um hier da zum Beispiel was zu tun, ja, um das System oder das
Nervensystem. Also weniger Kaffees zum Beispiel schon, also, und bei, du hast Kräuter jetzt immer wieder angesprochen. Also ich bin der Koch, ja. Ich versuche da wirklich auch konkret sagen, dass ich schreibe dann, also ich schreibe jetzt wirklich das erste Mal mit, muss ich echt sagen. Also du hast jetzt eben aufgelistet, eben bei den Kräutern würde ich gerne wissen, oder was kann ich jetzt, wie kann ich jetzt wirklich ich bin ein Typ, der gerne in den Alltag integriert, ohne dass man merkt, dass man sich behandelt und trotzdem ein geiles Leben hat. Das ist einfach so mein Ansatz für Gesundes und Medizin zu Hause.
Ja, also wenn du mit was anfangen willst für die Wechseljahre und Perimenopause, dann steht Rotklee ganz oben auf der Liste. Also wenn man sich Hausnummer Teemischungen selber macht, ja, dann kann man da mit Rotklee wunderbar arbeiten. Es gibt aber auch Nahrungsergänzungsmittel, wo theoretisch Pflanzenextrakte drinnen sind. Rotklee würde da mal, ja, das ist einfach auch ausgleichend. Wenn Hitzewallungen auch ein Thema sind, dann kann man überlegen, ob man auch Salbei dazu nimmt. Ja, aber Salbei stoppt auch diese Schweißbildung, kann man im Sommer auch machen, aber kann man auch bei Hitzewallungen in der Perimenopause machen. Also das kann man da zum Beispiel integrieren in die Teemischungen, whatever. Und was man dann aber auch noch so zum Thema hormonregulierend über die Ernährung zu arbeiten, gerade wenn es darum geht, Östrogenabfall in diese Richtung, das zu Perimenopause irgendwann dann kommt, also da sinkt irgendwann das Östrogen, mit Soja arbeiten. Also das ist etwas, was man ganz konkret sagen kann, okay, ab sofort, wir wissen, es ist wahrscheinlich die Perimenopause, mehr Sojaprodukte, weil die eine östrogenregulierende Wirkung haben können. Und dann schaut man einfach, dass man zweimal in der Woche ganz bewusst mit Soja kocht. Also können Sojabohnen, Sojasprossen, Tofu, die Sojamilch statt einer Hafermilch, wenn man irgendeine Soße macht, whatever zum Beispiel, nehmen. Ja, also das ist dann ist etwas ganz Konkretes mit dem Soja, mit dem kann man sich ein bisschen spielen.
Ist da die Sojasauce auch dabei oder ist die, beim Koch, also ich würde eher die Kategorie Ketchup schieben, also die Soja, es ist zwar Salz, also Würzmittel, aber ist das, weil das ist ja gebraut, fermentiert, ich weiß jetzt nicht genau, wie die chemisch, aber das wird, die ist ja auch so ein Spaltungsprodukt, sage ich mal, die einen finden es voll super, die anderen sagen, es ist ja auch nur Salz, mehr oder weniger, aber ist die Sojasauce auch dabei zum Beispiel?
Also Sojasauce finde ich, und genauso auch Miso-Paste, herrliche Ergänzung für Frauen, die auch unter so salzig, pikant, heiß Hunger leiden. Also die am Abend urgern ins Chips-Backel greifen, sollten mehr mit Sojasauce und Miso-Paste kochen. Also da oder qualitativ hochwertiges Salz natürlich verwenden, so zum Toppen von irgendwelchen Speisen, hier auch zu arbeiten, nicht zu viel natürlich, weil wir schon eine Ernährung mit viel Salz haben generell, aber ich bin voll der Fan von Sojasauce. Ich würze auch meine Suppen damit, also das Gemüsesuppe, die lang kocht, so kommt jedenfalls Sojasauce rein. Sollte einfach die Qualität passen, aber das gilt für alles, was man heute zu sich nimmt. Genau.
Großartig, das ist sehr gut. Ich meine, jetzt komme ich auch noch, das sind jetzt so Statements und gleichzeitig Fragen an dich. Also ich tue gern ins Essen integrieren. Also du hast jetzt Salbei angesprochen. Also ich tue gern, zum Beispiel, wenn man sich Spiegeleier macht, Salbei anbraten, unten drunter drauflegen, weil nur Tee hält man auf Dauer nicht aus, speziell im Sommer muss ich dann nicht home. Und aber Salbei eben bei den Spaghetti tut man es nicht unbedingt rein, in der Tomatensauce zuerst anbraten mit Olivenöl oder so. Sind das auch so was sag ich, das hat eine Wirkung, weil ich merke gerade, dass wir das alles wieder ein bisschen zurückgehen haben lassen bei uns zu Hause und eben die Symptome gerade wieder stärker sind und ich jetzt gerade eben versuche, was kann ich sofort tun? Und wenn du sagst, eben Sojaprodukte, Salbei hast aufgelistet, denke ich mir, hey, voll danke, gell, weil das ist genau das, was ich hören will, wo ich sage, ich kann es. Ja. Aber ist das dort auch, dann passt das? Also ist das auch gut oder ist das dann zerkocht und zum Weghauen?
Das ist schön, dass du das ansprichst mit dem Zerkochen und so weiter. Da habe ich letztens auch ein Gespräch geführt mit einer Kundin. Das Thema, das wir nämlich haben, ist, wir sind westlich geprägt, wo Rohkost, Salate und so weiter als das gesund überhaupt betitelt wird. Und ja, natürlich in einer rohen Karotte sind alle Vitamine bla 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 auf quasi 100%, die sie anbieten kann, wenn sie in nährstoffreichen Böden wächst. Das kommt dann noch dazu. Ja, man verliert ein paar Sachen, wenn man sie kocht, je nach Kochart unterschiedlich in der Intensität. Aber wir haben das Thema bei Rohkost, dass viele von uns einen schwachen Darm haben. Das heißt, wenn ihr eine rohe Karotte kiefelt und ihr am nächsten Tag merkt, oh, die rohe Karotte kommt unverdaut im Stuhl wieder aus mir raus, dann hilft euch die ganze rohe Karotte nichts, weil dann könnt ihr es nicht verdauen. Das heißt, man kocht sie, damit innerlich besser verdaut werden kann und die Nährstoffe, die dann übrig bleiben, das sind ausreichend, überhaupt aufgenommen werden können. Ja, also besser ein bisschen weniger Nährstoffe, aber dafür konsistent aufnehmen, als wie roh essen und es nicht verdauen können. Und dementsprechend, ja, kochen, vor allem mit Kräutern kochen, das ist Jahrhundert, ich meine, es gibt einen Grund, warum der Kümmel beim Schweinsbraten von der Oma hinzugefügt wurde oder im Sauerkraut, ja, weil diese Gewürze die Verdauung stärken oder Übelkeit entgegenlindern. Ja. Also der Kräuterschnaps nach dem Essen, den hat setzt die Oma nicht als Jux und Tollerei an, sondern es war jetzt halt, hat auch schon noch einen Grund. Oder die Zitrone zum Schnitzel dazu. Das ist ja alles ursprünglich daher kommen, dass etwas verdaulich gemacht werden kann. Und wenn wir eine Sache de facto sofort umsetzen können, dann die doppelte Menge an Kräuter ins Essen. So. Ja, ja. Das ist das Einfachste, was man de facto sofort starten kann. Und besser kauen. Ich kann auch die Karotte, die rohe Karotte, so essen, dass ich sie besser verdauen kann. Das bedeutet, ich muss sie kauen. Nämlich viel, viel länger, als wir denken. Sie muss als körperwarme Suppe im Magen ankommen. Und da sitzt man schon lange an einer Karotte.
Okay. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. Ich komme jetzt ein bisschen wieder zurück zu ist jetzt wieder beim Menstruationsthema. Man fällt immer wieder das Schlagwort rotes Fleisch. Der Stefan isst ja keins, aber wir haben jetzt einmal wieder Tafelspitz gemacht. Und das eben jetzt im Zyklus ja, nein, komplett weglassen. Also wann ist es gut und wann ist es total kontra? Ich weiß nicht, ob da jetzt die rote Rübe auch dazukommt als vegetarische Variante, wegen diesem Eisenspender, keine Ahnung. Und dann gebe ich Ruhe. Dann werde ich nur mehr ich nehme an, auf deinem Podcast findet man viel dieser Dinge auch, dieser Tipps und so. Aber genau. Ich bin jetzt wirklich total egoistisch und eigennützig und sage, das ist das Letzte, was ich mir noch hole von dir, bevor ich sage, jeder kann jetzt selber bei dir nachhören.
Das Gefühl, du willst dich fürs Weihnachtsessen vorbereiten, richtig, oder,
Florian? Ja. Da gibt's bei uns Thai. Das ist ganz was anderes. Gut, aber das rote Fleisch hört man immer. Ich sage nicht, weil das Dille, da lacht schon jeder nur mehr, wenn ich das sage. Aber beim roten Fleisch ist auch so etwas, was man hört, nicht konsumieren bei Menstruation oder doch konsumieren. Ich weiß es gar nicht mehr, weil das war mir zu konfus und da würde ich gern von dir noch eine Antwort hören.
Gern. Also beim Fleisch, bei Fleischerzeugnissen oder Wurstwaren möchte ich einfach gleich zu Beginn stellen. Wir wissen da gesichert aus Studien, dass zu viel davon Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördert, Krebs fördert und so weiter und so fort. Also da einfach mit der Menge grundsätzlich aufpassen. Und aus meiner TCM-Brille gesprochen ist es so, dass Fleisch per se eine unfassbar gute Energiequelle ist, aber nur bewusst und kurmäßig eingesetzt wird. Das heißt, nicht quasi ständig, sondern zum konkreten Anlass oder Zeitpunkt. Der Sonntagsbraten ist einerseits so ein kultureller Anlass und wenn man es jetzt auf den Zyklus umlegt, dann zahlt sich Fleisch für Frauen oftmals kurz nach der Periode, beim Ausklingen der Periode aus, weil gerade wenn sie stark bluten und sehr viel Blut verlieren und einen Eisenmangel haben, also der Ferritinspeicher nicht gut genug aufgefüllt ist, dann haben sie meistens Lust auf Fleisch oder auf Proteine und da kann man dann was machen. Da kann man einen Eintopf kochen, da kann man vielleicht auch, wie du sagst, Tafelspitze, das heißt gekochtes Fleisch machen. Es muss ja nicht gleich das blutige Steak sein, sondern es kann ja auch Fleisch lang geschmort sein, dann ist es auch besser verdaulich mit vielen Kräutern. Im Winter jetzt auch super, weil es die Wärme in den Körper bringt. Also wenn ich es am Zyklus ausmachen müsste, würde ich sagen, während der Blutung, wenn keine Krämpfe mehr da sind und so weiter und der Periodendurchfall auch überstanden ist, plus einfach ein paar Tage danach und dann kann man wieder zurückfahren mit dem Fleischkonsum. Vor der Periode ist es meistens schwierig, weil die Verdauung langsamer läuft. Das ist Schuld, das ist das Progesteron, dass da der Stoffwechsel anders funktioniert und der Nahrungsbrei meistens länger im Darm liegen bleibt. Das führt dann zu entweder Verstopfung, Blähungen oder Blähbauch. Da ist Fleisch manchmal kontraproduktiv, also da würde ich einfach vorsichtig sein.
Käme aus.
Genau.
Liebe Sandra, dann sag ich mal herzlichen Dank für deinen ganzen Input und die Informationen, vor allem für deine Ernährungstipps. Der Florian lacht nur mehr über beide Ohren.
Der ist völlig aus dem Häuschen. Ja. Help! Ich schreie am Spielplatz immer wieder so leise für mich. Help! Und man kriegt das. Also der Spielplatz ist für mich immer so der analoge Umschlagsplatz für Informationen. Und, und da muss man immer ganz mühsam so von der welcher Kindergarten, welche Schule bis hin, was tut man, wenn mein Mädchen mit einem Bub streitet, da kenne ich mich aus. Aber was mache ich, wenn mein Kind mit einem Mädchen streitet, da weiß man als Mann oft nicht. Und da kam auch dieser leise Hilfeschrei zu den Müttern eher so, oder zu den Frauen, was darf ich da nicht. Und jetzt hast du halt auch einen leisen Hilfeschrei von mir so extrem beantwortet. Und ich glaube, wir werden jetzt mit deinem Podcast einmal genauer anschauen, was da passiert und wo man da das, was man da noch findet, was eben Mann tun kann als Partner. Ich meine, mit Mann meine ich jetzt das Doppel-N-Mann, und um unterstützend zu wirken bei seiner Partnerin. Und ich bin dir gerade extrem dankbar für das, was du da von dir gegeben hast.
Ja, dann erzähl uns nochmal kurz abschließend, wo man mehr über dich findet. Homepage, Podcast hast du kurz erwähnt. Erzähl uns nochmal kurz, wo man was über deine Arbeit und die ganzen Infos findet.
Genau, also Podcast ist, glaube ich, einfach gut mal zum einfach weiterklicken jetzt, wenn ihr die Folge gehört habt und da reinzuschauen. Natürlich gibt es eine Website, wo man sich zum Newsletter anmelden kann, der kommt wöchentlich. Auf Instagram kann man vorbeischauen bei mir und seit neuestem auch auf YouTube. Da gibt es auch ein bisschen Vlog und ein paar Einblicke in das, wie ich arbeite und was ich tue. Genau, und Mentorings kann man jederzeit im 1:1 machen, also sich einfach melden bei mir und schauen, wie kann ich da helfen, entweder mit Ernährungsberatung oder generell so dieses Zykluswissen auch in den Alltag reinzubringen, weil es verändert schon sehr viel, wenn man Bescheid weiß, als Frau, aber natürlich auch in der Partnerschaft.
Zur Sicherheit spricht deine Homepage aus.
Ja, gerne. www.imzyklus.at.
Genau, und dort gibt es mehr. Und dort wird wahrscheinlich alles auch verlinkt und verastelt und überall, wo man hin muss. Und
Gibt es da für den Florian auch so eine Art Kochrezepte, die er sich anschauen kann und gleich nachkochen kann?
Noch
oder?
Nicht.
Tja, ich glaube, da können wir ja noch einmal reden, weil ich glaube, da ist bei mir echt Manie. Ich bin zwar bildender Künstler, aber ich liebe Kochen.
Aber, weißt du, ich kann dir ein Kochbuch empfehlen. Und zwar von extrem großartigen Kolleginnen. Und es nennt sich Eat Like a Woman. Und da gibt es zwei Bände. Ich glaube, einen für den Zyklus und einen für die Perimenopause, wenn ich mich nicht alles täuscht. Eat like a woman. Schau dir das an. Das ist großartig.
Das ist jetzt so wirklich, jetzt sage okay, jetzt bin ich wirklich wunschlos. Das kaufe ich mir selbst zu Weihnachten. Auch gleich deine Bände. Ich liebe diese Geschenke an mich selbst, die vielleicht, die auch anderen helfen.
Ja, dann Weihnachten wünschen wir dir auf jeden Fall frohe Weihnachtstage, Sandra. Und danke. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und danke nochmal für deine Zeit.
Ich sage auch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche euch auch noch einen guten Rutsch.
Jo, hey, danke. Wortlos schon nur mehr.
Vater Kater.